Guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute mal wieder unter euch sein darf. Und wir haben ja gerade den Predigttext gehört und darüber möchte ich mit uns ein wenig nachdenken, was dieser Text uns auch zu sagen hat. Ich habe das überschrieben: Gott fordert uns heraus mit seiner Liebe und habe dazu drei Punkte: die Liebe Gottes und seine Geduld und dann die Liebe Gottes und sein Sohn und natürlich die Liebe Gottes und wir Menschen. Dieser Text ist ja ein Gleichnis, also eine Beispielgeschichte, die damals jeder verstand. Darin kommen vor ein Mensch, der Weinberg, die Knechte, also die Diener, die Weingärtner und der Sohn. Der Mensch damit ist Gott gemeint. Man muss natürlich erstmal gucken, wer ist mit wem gemeint. Der Mensch damit ist Gottes gemeint und der Weinberg ist Israel als Nation. Und die Diener sind die Propheten im Neuen Testament und im Alten Testament und Johannes der Täufer im Neuen Testament. Gott hat ja im Alten Testament viele Propheten gehabt, um immer wieder die Menschen, auch sein Volk Israel, auf ihn auszurichten. Der geliebte Sohn, den sie töteten, ist Jesus. Und die Vernichtung der Weingärtner ist eigentlich die Voraussage der Fall Jerusalems um 70 nach Christi. Wir befinden uns hier zeitlich einige Tage vor Ostern. Und wenn man das hier so liest, einige Tage vor Jesu Tod, liest sich dieses Gleichnis wie ein letzter Aufruf, wie eine letzte Warnung. Aber nicht nur das, sie zeigt uns auch die Liebe Gottes, mit wie viel Liebe und Intensität Gott immer wieder versucht, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Das gehört einfach mit dazu. Mein erster Punkt, die Liebe Gottes und seine Geduld. Die Liebe Gottes und seine Geduld. Die Geschichte erinnert uns an Skandale dieser Welt, wo das Recht anderer Menschen mit Füßen getreten wird. Wir müssen nur in die Medien hineinschauen und dann sehen wir, was in der Welt los ist. Viele Menschen werden entrechtet, bekommen nicht das, was ihnen eigentlich zusteht und werden erniedrigt. Und diese Beispielgeschichte ist ja eigentlich eine seltsame Geschichte, würde ich sagen. Die Pächter hier, die verhalten sich ja unmöglich, die verletzen ja jegliches Recht, sind gnadenlos, sind rücksichtslos. Und was hier auch deutlich wird in diesem Text, immer wieder stoßen sie den Weinbergbesitzer vor den Kopf. Sie werden gegen seine Diener, gegen die Knechte, die Diener, die er schickt, immer wieder tätig. Sie versuchen gar nicht irgendwie sich anzuhören, was will der eigentlich? Und der Weinbergbesitzer, was macht er? Er schickt immer wieder schickt er neue Diener. Und dann haben wir das gelesen, die einen beschimpfen sie, vielleicht bespucken sie, verprügeln sie, jagen sie weg, bringen sie um. Und dann kann man sich ja schon die Frage stellen, was denken sich nur diese Pächter? Ne? Sie können doch nicht machen, was sie wollen. Oder dass sie sich denken, sie würden damit durchkommen. Und ich sehe das so, dieses Gleichnis ist eindeutig. Dagegen der Sachverhalt ist eigentlich sehr unrealistisch. So viel Geduld hätte in der damaligen Zeit ein Weinbergbesitzer nicht gehabt, wenn die Pächter sich so verhalten hätte. Er hätte sofort eingegriffen. Er hätte, ich möchte mal sagen, in der heutigen Zeit die Polizei geholt und ihnen ein Verfahren an den Hals gehängt, das sich gewaschen hätte. Das würde nicht so auf lange Zeit hingezogen werden. Aber die Bibel macht ja deutlich, in diesem Gleichnis geht es ja eigentlich um mehr als um die Verpachtung eines Weinbergs. Es geht um mehr. Es geht um den Menschen. Es geht um den Menschen und den Menschen um seine Beziehung zu Gott. Und es geht darum, dass wir, ja, wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir mit dem um, was uns anvertraut ist? Wie gehen wir damit um? Und im Gegensatz zu wie Menschen reagieren würden, reagiert Gott hier eben anders. Er ist unermüdlich. Gott ist unermüdlich in seiner großen Güte. Wenn Gott fordert, fordert er erstmal liebevoll und geduldig. Der schickt den einen hin, der schickt den nächsten hin, der schickt wieder jemanden hin, obwohl diese Diener ganz schlecht behandelt werden, versucht er es immer wieder. Er ist geduldig. Und das hat mich so an das Wort aus dem Petrusbrief erinnert, in 2. Petrus 3, Vers 9, wo es von Gott heißt, er hat Geduld. Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. Ich höre immer wieder mal von Leuten, dass sie sagen, ja, warum macht Gott denn nichts? Warum macht er nicht mal diesem ganzen Elend dieser Welt ein Ende? Ja, was soll Gott machen? Wenn Gott alles Böse vernichtet, sage ich, dann bleibt nicht viel. Denn kein Mensch ist eigentlich gut vor Gott. Also deshalb lässt Gott das eine gewisse Zeit laufen, ein Menschenleben. Jeden Mensch soll eine Möglichkeit haben, in Beziehung mit ihm zu kommen. Und darum geht es eigentlich hier, dass, was Petrus sagt, damit wir nicht verloren werden, sondern dass man in die Beziehung mit Gott wirklich kommt. Deshalb sendet er seine Knechte aus. Das macht uns das deutlich. Menschen sollen nicht verloren werden. Und Gott will sie herausholen aus ihrer Verlorenheit. Und deshalb, Gott ist geduldig. Was ist der Weinbergbesitzer? Ich sagte schon, es ist Gott. Es ist Gott. Gott meint es gut mit den Menschen. Mit wie viel Sorgfalt hat er den Weinberg geplant und angelegt? Die Pächter hier übernehmen eine perfekt eingerichtete Anlage. Jesus weist hiermit auch auf die Investition hin und Mühe hin des Eigentümers, was der alles so gemacht hat, was Gott für den Menschen tut. Und mich hat das mal an die Anfänge in der Bibel erinnert, an den Garten Eden, wie Gott da den Menschen in diesen Garten hineingesetzt hat. Und das war alles so perfekt und alles so gut gewesen. Und der Mensch sollte sich darin bewegen. Es war geplant und angelegt. Und jetzt macht er mal was draus. Warum legte Gott den Garten Eden an? Zum Beispiel, damit der Mensch Gemeinschaft mit Gott haben kann. Eden bedeutet Freude. Eden bedeutet Freude. Und der Mensch darf sich freuen an dem, was Gott für ihn gemacht hat, bereitgestellt hat. Genauso wie wir uns freuen dürfen, wenn wir in die Natur hineinschauen, dürfen wir uns daran freuen, an das, was Gott für uns getan hat, was er uns da alles hinterlassen hatte. Und warum legte Gott den Garten Eden an? Gemeinschaft, aber auch Gott hat für den Menschen eine Aufgabe. Bis heute hat Gott für uns Menschen eine Aufgabe. Gott setzte den Menschen in den Garten Eden und er sollte ihn bebauen und bewahren. Eine Aufgabe, also nicht nur rumsitzen und gucken, sondern auch was tun. Das war so der Gedanke von Gott. Und ich denke, so ist es heute noch. Der Mensch darf teilhaben an den Werken Gottes. Er darf sich kreativ einbringen mit seinen Gaben. Jetzt müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wofür steht eigentlich der Weinberg? Der Weinberg, wenn man an der Mosel und am Rhein mal sieht, die Weinberge, ist ja richtig toll, ne? Aber der Weinberg steht, möchte ich mal sagen, hier für Lebensraum, für Lebensraum. Für Lebensraum mit dem Besitzer des Weinbergs. Da, wo die Gemeinde Jesu heute noch mit ihrem Besitzer rechnet, in Beziehung lebt, ne, da ist dieser Lebensraum. Man findet ja heute auch vor, dass in manchen Kirchen oder Gemeinden kommt einem so vor, wenn man so vieles sieht oder hört, dass Gott da nicht überall willkommen ist oder dass seine Gebote nicht so willkommen sind oder dass Jesus nicht so willkommen ist, dass man ein anderes Evangelium anfängt zu predigen, dass man Sünde als Ermessenssache sieht, dass die Auferstehung Jesus nicht wirklich geschehen ist und so weiter. Und da ist Gott mit dem, was er uns eigentlich hinterlassen hat, nicht so willkommen. Da möchte man ein bisschen dran verändern. Und das will, glaube ich, Gott nicht. Aber da, wo Gott regiert und wo seine Boten willkommen sind, da ist Lebensraum Gottes. Das Lebensraum Gottes, da kann sich das Leben mit Gott entfalten. Da, wo Jesus die Mitte ist, kann sich das Gute entfalten. Da, wo ich mir selbst, möchte ich mal sagen, Jesus zur Mitte mache, und wenn es morgens ist, wo ich aufstehe und die stille Zeit mit ihm mache, da ist Lebensraum Gottes. Da ist Sinn des Lebens. Und in diesem Gleichnis ist ja erst einmal von Israel als Gottes Volk die Rede. In Jesaja 5, Vers 7 steht, denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel. Also das, Jesus hat das aus dem Alten Testament, was er hier praktisch in diesem Gleichnis aufzeigt. Aber unabhängig davon kann vieles auf die Geschichte Gottes mit der Menschheit übertragen werden, also auch auf uns. Also Gleichnisse oder Geschichten sind immer auch übertragbar in eine andere Zeit hinein. Deshalb muss man sie lernen zu verstehen. Ja, die Liebe Gottes und seine Geduld. Und jetzt der zweite Punkt, die Liebe Gottes und sein Sohn. Und dazu habe ich einen Bibelvers gefunden aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Das lesen wir im Hebräerbrief. Aber diese Geschichte sagt uns, Gott stößt auf Widerstand. Er stößt auf Widerstand. Also das ist nicht alles so, dass die da so, oh prima, ne? Gut, dass die kommen, ne? Wir haben schon lange auf euch gewartet. Sondern viele Boten hat er geschickt, aber sie wollen sie nicht. Und ich denke, wie er heute auch viele Boten schickt, um bei uns anzuklopfen, um uns an die Früchte zu erinnern, die Gott von uns haben will. Also Gott will auch Frucht in unserem Leben sehen. Das hat Jesus sehr deutlich gemacht. Ne? Wenn ihr in mir bleibet, dann werdet ihr Frucht bringen. Und das kann, die Boten können ja sehr unterschiedlich aussehen. Das kann in so einer Gemeinde sein, so ein Gottesdienst. Das kann aber auch das persönliche Lesen der Bibel, der Stille sein. Das kann ein Bruder, eine Schwester sein, der sagt, hör mal, sollte das nicht ein bisschen anders sein? Das kann unser Gewissen sein. Das kann der Segen sein, dass wir über das, was wir so sehen und erleben, einfach sehen, Mensch, du musst dein Leben ja in die Richtung ausrichten. Die Ablehnung hier kann Gott nicht davon abhalten, weiter auf Menschen zuzugehen. Gott lässt sich in der Endkonsequenz nicht abhalten. Also Jesus hat das mal so formuliert, dass das Evangelium in dieser ganzen Welt gepredigt wird zu einem Zeugnis über alle Völker. Er hat nicht gesagt, dass sie das alle annehmen, dass sie das alle verstehen werden, aber er hat gesagt, in seiner Konsequenz wird das Evangelium diese Welt durchdringen. Und das zeigt uns einfach, Gott lässt sich nicht abhalten, sondern er versucht Menschen mit diesem Gedanken, den er hat, dass der Mensch in seine Gemeinschaft kommt, das versucht er weiterzutragen in diese Welt durch seine Boten. Im Neuen Testament sind das seine Zeugen, das sind die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Aber hier zeigt es erstmal eine andere Richtung nochmal auf, sein letzter Versuch, sein einziger, sein geliebter Sohn. Den sendet er. Der Sohn ist der Erbe und der Weinbergbesitzer hofft, dass sie auf den Sohn hören. Er gibt den Pächtern gewissermaßen eine letzte Chance zur Umkehr und Neubesinnung. Also er schickt den Sohn nicht, um sie jetzt zu richten, sondern er schickt den Sohn eigentlich, um sie zu retten erstmal. Sein letztes Wort. Und im 1. Timotheus steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sein Weg ist der Weg der Liebe, der Gnade, der Geduld. Er sendet seinen einzigen Sohn, er hat keinen anderen. Es gab keinen Sohn mehr. Er hat diesen Sohn gesandt, den einzigen Sohn, den er hatte. Deshalb steht das so in der Bibel drin. Und an dieser Stelle beginnt hier in diesem Text Jesu Prophetie über sich selbst. Jesus ist der Sohn, er wird abgelehnt wie die Propheten. Er wird getötet werden draußen vor der Stadt Jerusalem auf dem Hügel Golgatha. Und diesen Text, diese religiösen Führer, sie spürten eigentlich, Jesus meint uns. Wird ja daraus deutlich. Er vergleicht uns mit dem Weinberg. Und der Sohn im Gleichnis ist Jesus. Jesus offenbart sich ihnen. Darum waren sie so aufgebracht und überlegten, was machen wir mit dem jetzt? Also sie kamen in eine richtige Krise hinein, dass sie sich überlegt haben, später heißt es auf einmal, sie wollten ihn umbringen. Und dann haben sie ihn ja später gekreuzigt. Jesus entlarvt auch ihre Motive, so wie Jesus auch in unserem Leben unsere Motive entlarvt. Ja, das geht jetzt immer so, wenn man mal falsche Motive hat. Hier heißt es, wenn der Erbe tot ist, die Pächter wittern ihre große Chance, der Erbe muss weg. Das Recht damals sagte, dass wenn es keinen Erben gibt, der Besitz den Pächtern übergeht. Und deshalb haben die so gedacht, das muss man von der Seite her verstehen. Mit anderen Worten, sie wollen nicht nur Pächter sein, sondern sie wollen Besitzer sein. Sie wollen keinen Höheren mehr verantwortlich über sich haben und sie wollen sich Gott nicht mehr unterordnen in der Konsequenz. Das ist das eigentlich, was hiermit gemeint ist. Wenn Gott herausgekickt wird aus dem Leben, dann ist das die Konsequenz. Man möchte sein Leben selber bestimmen. Und deshalb haben Menschen auch Probleme, wenn sie ihr Leben selber bestimmen, dass sie eigentlich den Sinn des Lebens in dem, was er eigentlich zu finden ist, so nicht finden können. Das kann nicht zufriedenstellen. Sie wollen, der Mensch will. Es ist eben eine Tragik, wenn wir Menschen die Fürsorge Gottes nicht mehr schätzen. Wenn wir unser Leben nicht mehr aus der Gnade, aus der Hand Gottes sehen, sondern eigene Wege gehen und den Willen Gottes nicht mehr im Willen Gottes leben. Aber durch dieses Gleichnis werden wir daran erinnert, dass uns diese Erde und unser Leben nur anvertraut sind. Das versuche ich immer wieder deutlich zu machen, wenn ich Beerdigungen halte, Trauerfeiern halte, vor 2 Wochen, dass unser Leben uns nur anvertraut ist, dass Gott sagt, in seiner Konsequenz eines Tages stehst du in der Verantwortung von mir. Ob die Menschen das noch glauben wollen oder nicht, dass man eine Seele hat, eine Unsterblichkeit hat, das spielt keine Rolle. Gott sagt es eben. Wir sind vor Gott verantwortlich mit unserem Leben. Nicht der andere, man kennt das ja auch so, wenn man Schuldzuweisungen macht. Ne? Du bist schuld, ne? Verstehst du? Man weist immer auf den anderen, du hast das gesagt. Deshalb habe ich so reagiert. Also man findet alle möglichen. Und in der Konsequenz vor Gott zählt das eigentlich nicht. Jesus zitiert nun diesen Vers hier in Vers 10, der auch sehr wichtig ist, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Und das weist ja auch auf das Alte Testament hin. Das weist ja darauf hin, dass diese Geschichte endet nicht mit der Ermordung des Sohnes. Genauso wenig wie mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz die Geschichte mit Jesus aufgehört hat. Das hat man ja damals gedacht, aber da hat man irgendwie falsch gedacht. Weil Jesus das auch vorausgesagt hat, dass er von den Toten auferstehen wird, noch nicht mal die Jünger haben das nachher gedacht, dass das wirklich sein konnte in seiner letzten Konsequenz. Deshalb haben sie es nicht gleich geglaubt. Aber die Bibel macht deutlich, die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Gott richtet die Ungerechten. Und dann heißt es hier, die Pächter werden ausgewiesen aus dem Weinberg Gottes. Als nichts mehr ging, da wurden die ausgewiesen. Also es gibt nicht so, wo man sagt, dann Friede, Freude, Eierkuchen nachher noch, ne? Sondern wenn die Menschen wirklich nicht hören wollen, sie haben sich selbst hier die Verlorenheit überlassen. Und wenn sie Menschen nicht hören wollen, dann werden sie in der letzten Konsequenz das Leben in Gott auch nicht haben. Weil sie Gott nicht das gegeben haben, was ihm eigentlich zusteht. Das, was wir heute so schön auch in diesem Gottesdienst feiern. Ne? Die Ehre Gottes, dass wir ihm loben und preisen und singen. Dass wir ihm die Ehre geben durch unser Leben. Nicht, dass wir ganz perfekt sein müssen, schuldlos sein müssen, sündlos sein müssen, dass an kein Makel an uns ist, sondern das Blut Jesu Christi reinigt uns ja immer wieder von aller Sünde. Aber entscheidend ist, dass ich es will, dass ich Gott wirklich die Ehre mit meinem Leben geben will, dass ich es will und dass ich daran arbeite. Und dann haben sie hier den Sohn, den Mittler Jesus, abgelehnt und getötet. Also über Jesus sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Da gibt es keinen zwischendrin. Und das ist dann, deshalb wurden sie ausgewiesen. Man kann die Liebe Gottes verspielen. Und zuerst ist das ja, wie ich sagte, auf Israel bezogen. Israel entschied sich für Gericht und anstatt Gnade. Und dann kam das, was Jesus auch in Lukas und anderen Stellen vorausgesagt hat, sie wurden ja um 70 nach Christi, wurden sie aus dem Land vertrieben, in die ganze Welt zerstreut. Was der Prophet, auch der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte, in der ganzen Welt, aber nicht für immer. Und Gott hat gesagt, ich werde sie eines Tages sammeln. Und das ist ja dann im 1948 passiert, dass sie wieder im Land den Staat Israel gründen konnten. Und da sieht man, wie Gott auch Zeitspannen hat im Leben von uns Menschen und von Völkern, was weiß ich, oder von seinem Volk Israel. Und genauso auch in unserem Leben, dass nicht alles gleich passiert. Aber Gott hat einen Plan mit dem Leben von uns. Und die Bibel macht deutlich, die Menschen können nicht machen, was sie wollen. Gott ist geduldig und von großer Güte, aber sie können nicht machen, was sie wollen. Wer den Weinberg besitzt, wer Gott ablehnt und wer seinen Sohn nicht aufnimmt, muss die Folgen tragen. Und die Bibel sagt, und geht ins Gericht. Man muss heute auch wieder, ich denke, das steht ja so oft in der Bibel drin, auch über das Gericht Gottes predigen. Auch Menschen mal sagen, hör mal, wenn du mit Gott nicht lebst, wenn du diese Beziehung zu ihm nicht hast durch Jesus, ne, dann hat das Konsequenzen. Jesus hat so viel über das Gericht gesprochen und er bringt diese Beispiele hier, die ja nicht nur einfach so dastehen, sondern sie sind ja, das war ja die Konsequenz für Israel, 70 nach Christi, ne? Da ist das ja passiert. Ja, und ich komme zum dritten Punkt, die Liebe Gottes und wir Menschen. Jesus gibt unserem Leben im Weinberg Gottes einen ganz anderen Sinn. Das muss man sehen. Jesus, der verworfene Eckstein, wird Messias und Angelpunkt des gesamten Heilsplanes Gottes. Diesen Eckstein hat Jesus gesetzt. Der ist wichtig und Angelpunkt, und daran scheiden sich dann auch die Geister. Und deshalb, weil Jesus das eigentlich getan hat, was kein Mensch tun kann, dass ein Mensch für seine eigene Schuld sühnen kann, das kann er nicht. Aber Jesus hat das für uns getan. Er ist für uns da am Kreuz gestorben. Und deshalb sollen wir ihm auch die Ehre dafür geben. Die Liebe Gottes und wir Menschen, unser Leben ist wie ein Weinberg. Gott hat uns, schaut euch mal an, Gott hat uns eigentlich ganz gut angelegt. Ne? Also ihr seid alle funktionsfähig, sehe ich. Wir sind gut angelegt. Also er hat uns eigentlich wunderbar gemacht mit dem, wie wir sind. Und als er den Menschen geschaffen hat, heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Also so sieht Gott uns. Und dann durch den Sündenfall wurde dieses Bild verzerrt. Da mussten sie aus dem Paradies raus und da waren sie eben nicht mehr in diesem Garten Eden. Da hatten sie nicht mehr das Vollkommene, wie es war. Aber dann ganz einfach, Jesus sagt, durch den Sohn, durch Jesus Christus wird dieses Bild wiederhergestellt. So hat Gott es sich gedacht. Durch Jesus bringt Gott uns wieder in diese Gemeinschaft und wir werden noch eine Zeit auf dieser Erde leben und dann, wenn wir sterben, in der Ewigkeit, sind wir in der Herrlichkeit Gottes, in der vollkommenen Gemeinschaft Gottes. Deshalb beten wir im Vater unser, dein Reich komme, dein Reich komme. Die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Wo kommen wir hier in diesem Gleichnis überhaupt vor? Ich denke, zuerst mal als Zuschauer einer historischen Tragödie. Wir sehen, dass wir in der Verantwortung vor Gott stehen. Wie gehen wir mit dem Sohn um? Haben wir ihn als unseren Retter, als unseren Mittler angenommen? Ist Jesus unser Herr, unser Heiland? Wie gehen wir aber mit ihm um im Alltag, wenn er an unsere Herzenstür klopft und sagt, hör mal, ich will Mittelpunkt heute an diesem Tag in deinem Leben sein. Hören wir das? Und wollen wir das überhaupt? Oder wenn er sagt, du sollst dein Verhalten überprüfen, verändern. Wie gehen wir mit dem Anvertrauten um? mit dem, was wir haben. Wir haben unseren Körper, mit dem wir in dieser Welt unterwegs sind. In der Bibel steht an einer Stelle, lebt als Kinder des Lichts. Ist da ein bisschen Leuchtkraft aus unserem Leben zu sehen im Alltag? Oder wie sind wir mit den materiellen Dingen ausgestattet worden? Was machen wir damit, mit diesen Lebensmitteln, wie man das so sagt? Und die sind ja heute bei uns in unserer westlichen Welt sehr vielfältig. Was machen wir damit? Sind wir Gott dankbar? Sehen wir das, was wir haben, oder sehen wir das, was wir nicht haben? Noch nicht haben. In uns stecken Gaben und Fähigkeiten, die wir entdecken und einsetzen können, auch hier in der Gemeinde. Petrus sagt, diene ein jeder mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Und wenn wir Gott dienen, dann ehren wir Gott damit. Wir ehren Gott eigentlich mit unserem Leben. Ob die Gabe nun klein ist, ob die auffällig ist oder ob das ja niemand so richtig sieht. Ich denke auch die Gabe des Saubermachens, Gemeindestühle ordentlich stellen, was weiß ich, das gehört auch mit dazu. Ne? Stell dir vor, kommt morgens hier in Gottesdienst und alles durcheinander. Dienen wir mit unserer Gabe und wir haben Beziehungen zu Mitmenschen, zu Glaubensgeschwistern und zu anderen. Wie gehen wir miteinander um? Können wir auch dem anderen vergeben? Oder sind wir diejenigen, die immer nur nachtragen? Also ich finde, das ist auch fast eine christliche Krankheit, dass man zwar vergibt, aber man trägt diese Sache dem anderen immer irgendwie nach. Auch in dem, dass man es anderen immer weitererzählt. Also was ist denn Vergebung, wenn das nicht funktioniert? Denke ich manchmal, wenn Jesus mit mir so umginge, dann könnte ich sagen, Herr, da habe ich ganz schlechte Karten. Ganz schlechte Karten. Setzen wir doch unser Leben zur Ehre des Weinbergbesitzers ein, zur Ehre Gottes. Dazu soll doch eigentlich dieser Gottesdienst dienen, dass wir mit dieser Motivation morgen rausgehen und, na nicht nur morgen, heute. Bis morgen bleiben wir ja nicht hier. Bekommt der Eigentümer, also Gott, den Anteil von den Früchten des Weinbergs, die ihm zustehen? Und das hat mich erinnert an diesen Bibelvers aus Galater 5, Vers 22. An die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, ist Freundlichkeit, Güte, gütig sein, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und ich denke, ich möchte mal so sagen, alle, die wir an Jesus Christus glauben, wo Jesus Christus unser Herr ist, wir haben etwas ganz Besonderes von Gott geschenkt bekommen, seinen Geist, Gottes Geist. Er hat seinen Geist in unser Leben hinein und dieser Geist Gottes wohnt in uns. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott fordert nicht, wo er nicht vorher gegeben hat. Das ist ja auch sehr interessant. Er gibt uns seinen Geist. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir das, was wir gerade gehört haben, in unserem Leben umsetzen lernen. Dass wir das umsetzen lernen. Dass er Raum bekommen möchte, lasst euch von meinem Geist erfüllen zum Beispiel. Also wenn ich von etwas erfüllt bin, dann gebe ich das weiter. Wenn ich von etwas nicht erfüllt bin, dann kommt da auch nichts raus. Ne? Wenn ich ein Glas vor mir habe, ne, und will trinken, da ist nichts drin, nichts reingefüllt, habe ich nichts von. Aber wenn da was reingefüllt ist und ich trinke, dann merke ich einfach, freue mich darüber. Durch Jesus hat Gott ideale Voraussetzungen geschaffen, dass Früchte wachsen können. Und wo Jesus ist, kann sich Leben entfalten. Kann Frucht entstehen. Und ich möchte auch mal sagen, kann das Böse überwunden werden. Das Böse überwunden werden auch in unserem Leben. Egal wie das aussieht. Wenn man jetzt mal die Frucht des Geistes nimmt und das Gegenteil von Liebeshass, ne, und von Rücksichtsnahme ist mit dem Ellbogen und den anderen, was weiß ich. Also wenn man jetzt, man kann auch dadurch das Böse überwinden und man kann anders sein. Jesus schafft die idealen Voraussetzungen, den idealen Lebensraum. Und deshalb möchte ich uns allen, auch mir sagen, stellen wir uns sagt sie, lassen wir uns doch durch die Liebe Gottes heraus. Und Gott liebt uns so sehr, dass er so immer wieder an uns arbeitet, immer wieder auf uns zukommt und uns nicht aufgibt. Und stellen wir uns ihm zur Verfügung, damit er etwas aus unserem Leben machen kann, zu seiner Ehre. Ja, das wünsche ich uns. Gott fordert uns heraus mit seiner Liebe. Ich möchte mit uns beten. Danke, Vater, im Himmel, dass du uns so wunderbar angelegt hast und dass wir etwas sein können in dieser Welt zum Lob deiner Herrlichkeit. Schenke das auch in der vor uns liegenden Woche und hilf uns da, wo wir Schwierigkeiten haben, unser Leben mit dir umzusetzen. Herr, wir bitten dich, schenke du uns deinen Segen. Amen.